Hallo und herzlich willkommen, sagt Ihnen Bodo Klose. Ich bin Ihr Gastgeber für diese heutige Sendung. Weihnachten steht vor der Tür. Wir möchten Sie heute darauf einstimmen, aber auf eine ganz besondere Weise, nämlich auf eine therapeutische Weise. Falls Sie vor lauter O-Tannen und Weihnachtsbäumen den einen Baum nicht mehr sehen können oder falls es Ihnen einfach schwerfällt, dieses doch eigentlich wunderbare Licht der Weihnacht zu sehen, dann haben wir für Sie heute Lebenshilfe, gerade auch für Weihnachten. Mein Gesprächsgast für diese Sendung ist Sonja Theresia Hoffmann. Sie ist Heilpraktikerin für Psychotherapie, sie ist Logo- und Traumatherapeutin, sie ist auch Traumapädagogin. Sie möchte uns helfen, mit Augen der Hoffnung die Kraft der Weihnacht zu sehen oder wieder zu entdecken. Und sie ist uns aus Sielenbach, das ist östlich von Augsburg, zugeschaltet. Grüß Gott, Frau Hoffmann.
Ja, grüß Gott, Herr Klose, und ein herzliches Grüß Gott auch an alle Hörer.
Ein paar Dinge habe ich schon gesagt, was Sie so mitbringen in diese Sendung an Ausbildung, an Beruflichkeit. Sie sind auch Autorin, Sie sind Beraterin, Sie sind auch in Kriseninterventionen ausgebildet, auch in Hospizausbildung, Gesprächsseelsorge. Sie begleiten Menschen in Krisensituationen. Und auch sie machen Lebensberatung. Und wenn wir das so ein bisschen schauen, dann wissen wir schon, wenn Sie diese Sendung mit uns heute gestalten, wo es hingehen kann. Es soll nämlich wirklich auch um das ganz Persönliche gehen. Ich darf auch noch sagen, dass Sie auch mit der katholischen Kirche eng verbunden sind. Sie sind Mitglied im dritten Orden des Heiligen Franziskus. Das ist der weltliche Orden der Franziskaner. Und Sie sind da seit 2010 Mitglied und auch schon haben ihr Versprechen auf Lebenszeit gemacht. Und also von daher ist es auch nochmal ein Geist, der mit in diese Sendung reinkommt, der Geist des Franziskus, der auch mit Weihnachten Spannendes zu tun hat. Das werden wir in der Sendung gleich hören. Frau Hoffmann, genau, wie kamen Sie auf dieses Thema Augen sehen, also dass wir mit den Augen der Hoffnung sehen können? Wie sind Sie drauf gekommen, gerade im Hinblick auf Weihnachten?
Ja, das Thema Augen und Sehen begleitet mich schon seit Kindheit auf. Zum einen aus diesem Grunde, weil ich selber unter einer Augenerkrankung leide und mir vor Jahren schon die Blindheit vor Augen geführt worden ist durch einen Arzt. Also bis heute ist es noch nicht so weit gekommen, aber es ist doch ein Thema, das mich eine Zeit lang sehr, sehr intensiv beschäftigt hatte. Dann habe ich selber sehr viel im Bereich des therapeutischen Reitens, indem ich auch national und international tätig war, mit blinden Menschen zu tun gehabt. Das war für mich sehr, sehr interessant und lehrreich, blinde Menschen zu unterrichten am Pferd, aber auch mit ihnen über die Schwierigkeiten, die sich im täglichen Leben durch diese Blindheit eben ergibt, darüber zu sprechen, mich mit ihnen darüber auszutauschen. Und das für mich sehr Spannende war, dass sie mir erzählt haben, wenn sie also ihre Blindheit angenommen hatten, sie dann plötzlich gemerkt haben, dass sie oft viel mehr sehen als die wahrhaft Sehenden. Denn viele Menschen, die sehen, sehen zwar nach außen, aber sie hören und fühlen gar nichts oder nur ganz wenig mit ihrem Herzen. Und sie selber als Blinde, zum Teil ja zu 100% Erblindete, also in vollkommenster Schwärze lebend, müssten nach innen schauen, um sich im Leben orientieren zu können, müssten anders auch hören, anders wahrnehmen, anders fühlen, anders spüren und hätten dadurch ein viel, wie Sie es immer bezeichnet haben, viel intensiveres Sehen. Das ist der zweite Aspekt, wie es zu dieser Sendung kam. Das dritte ist, dass mir sehr viele Menschen sagen, und damit meine ich jetzt besonders auch die, die ich übers Telefon begleiten darf, denn ich habe Menschen, die entweder gar nicht mobil sind oder aufgrund von einer Erkrankung im Krankenhaus sind, kurz vor einer Operation stehen, auf einer Palliativstation leben, vielleicht sogar auch im Gefängnis sind, die eben nicht zu mir kommen können und die um eine telefonische Beratung und Begleitung bitten, die mich sehr oft auch nach Gesprächsseelsorge bitten, wo ich wirklich auch aus der Kraft des Glaubens mit ihnen sprechen darf, wir Lebensbereiche oder diesen Blickwinkel auch betrachten. Jetzt habe ich das Wort Blickwinkel schon gesagt. Und dann berichten sie durchwegs alle. Und das ist für mich eine unglaubliche Freude, dieses, dass sie plötzlich anders sehen, anders wahrnehmen und plötzlich sich Dinge erklären, eine andere Perspektive angenommen werden kann, ein anderer Blickwinkel sich für sie auftut und daraus wieder Freude in ihr Leben hineinkommt. Und da bin ich sehr, sehr dankbar dafür. So, und jetzt kommt der vierte Aspekt. Das ist jetzt wie die vier Kerzen am Adventskranz. Vierter Aspekt, das ist jetzt diese Weihnacht, die Adventszeit, die Zeit der Erwartung, dieses Ausschauhalten. Wir haben es auch im Gleichnis vom verlorenen Sohn, wo der Vater Ausschau hält nach dem Sohn. Gott hält auch nach uns Ausschau und wir sind ausgerufen, auch nach ihm Ausschau zu halten. Und dieses Grundbedürfnis zu sehen, das ja jeder Mensch hat. Und wir merken es ja jetzt in der Adventszeit, die Lichter, die Beleuchtung in den Straßen, in den Städten, dieses Licht, dieses innere Bedürfnis, dieses Licht zu sehen. Das ist zwar das Licht im Außen, aber jeder Mensch, ob er es jetzt weiß oder nicht weiß, tief im Herzen ist diese Sehnsucht, dieses Licht zu sehen. Und dieses Licht ist ja genau genommen Jesus Christus.
Ich arbeite ja auch gerne mit Kindern und Jugendlichen, auch mit Erwachsenen und frage die dann gerne, mit was sprechen wir am meisten? Und dann sagen die, ja, klar, wir sprechen mit dem Mund, sage ich. Aber ganz ehrlich, wenn ihr mal so überlegt, ist es nicht so, dass wir nicht mit den Augen eigentlich am meisten sagen. Die Augen offenbaren doch ganz viel. Der Blick deines Menschen offenbart ganz viel, was in ihm drinsteckt. Kann sein, aus dem Mund kommt was ganz anderes raus. Aber die Augen, die lügen doch eigentlich nicht, Frau Hoffmann.
Ja, genau. Es gibt so schön diesen Ausspruch, Augen, Spiegel der Seele. Und das heißt, Blick in das Auge, denn das Auge trügt dich nicht. Und es ist tatsächlich so, mag die Fassade, die Schutzmauer noch so groß und noch so dick sein, das, was aus dem Auge herausstrahlt, das ist das Wahre. Jeder kennt dieses, wenn ein Mensch sehr verbittert ist, wenn ein Mensch sehr hart in sich ist, da strahlen keine freundlichen Augen, da ist ein ja, fast bösartiger, hasserfüllter Blick, ein verbitterter Blick. Das sind, wir bezeichnen das auch mit Augen, die stechen, Augen, die unter dem Blick zuckt man regelrecht zusammen. Ein pessimistischer Blick oder ein abwertender Blick, wer kennt es nicht? Ne? Viel Angst ist dann auch damit verbunden. Aber wie schön ist es auch, wenn wir Blicke erleben, die jetzt gütig sind, die interessiert sind, wohlwollend sind. Wenn jemand liebevoll einen Menschen oder ein Tier anschaut, wenn ein hoffnungsvoller Blick herausstrahlt, das ist doch gleich ganz was anderes als ein vernebelter Blick oder getrübter Blick durch Alkohol, Medikamente, Drogen. Also auch ein Arzt wird einem ja gleich erstmal in die Augen schauen. Auch im Rettungsdienst wird man erstmal in die Augen schauen. Ja, wir kennen auch die abgestumpften Blicke von Menschen, die unendliches Leid erfahren haben, die keine Hoffnung haben, mehr haben. Aber auch wenn jemand ganz gleichgültig geworden ist. Oder auch Menschen, die ja lebendig tot sind, die einen toten Blick haben, obwohl sie noch leben. Also auch dieses kennen wir auch. Und als Therapeutin kann ich sagen, wie schön ist es, wenn da wieder ein Glanz in die Augen hineinkommt, wenn die Augen wieder lebendig werden, wenn da wieder ein Hoffnungsschimmer auch aufleuchtet, weil dann ist der Blick auch nach vorne gerichtet, lösungsorientiert, ist wieder Kraft vorhanden und dann kann man sich wieder aufrichten und ermutigt wieder weitergehen. Und genau das ist das, was wir alle ja so brauchen. Menschen, die uns ermutigen, die wohlwollend sind, die gütig sind, die uns mit diesen Augen auch anschauen. Heute haben wir Augen, die mehr auf die Handys schauen, mehr Handyblicke als wie Augenblicke, Menschen, die uns in die Augen schauen, die sind fast schon rar geworden.
Also wenn man sich das vorstellt, jetzt auf der Straße, am Busbahnhof oder so, da, ja, wie wäre es, wenn man sich das tatsächlich mal anschaut? Es sind halt aber auch so viele Leute, die kann man ja gar nicht alle sehen. Aber es ist schon auffallend, wie Sie sagen, dieser Blick nach unten ins Handy rein ist und jeder ist so ein bisschen gehektigt. Und also es ist schon interessant, wie heute die Blicke in der Öffentlichkeit auch sind und vielleicht auch privat. Also der Blick, der aus einem rausgeht, ich habe so ein bisschen rausgehört, der hängt auch mit dem Blick zusammen, worauf ich hinschaue. Also dieser Blickwinkel, den Sie angesprochen haben, so da, dort, wo ich hinschaue, das beeinflusst es, wie ich dann auch aus mir herausschaue.
Ja, es gibt da eine sehr schöne Stelle auch in der Heiligen Schrift, beim Matthäus 6, 22 bis 23. Das Auge gibt dem Körper Licht. Wenn dein Auge gesund ist, dann wird dein ganzer Körper hell sein. Wenn aber dein Auge krank ist, dann wird dein ganzer Körper finster sein. Wie Sie jetzt vorhin schon richtig gesagt haben, worauf schaue ich? Was schaue ich mir an? Worauf blicke ich? Wenn ich meinen Blick immer auf das Negative richte, ich denke jetzt, wenn ich meine E-Mails zum Beispiel anschaue, automatisch, zack, habe ich vor Augen, ob ich es will oder nicht, eine negative Nachricht nach der anderen. Da kann ich jetzt dabei stehen bleiben oder ich kann mich meinen E-Mails widmen. Wenn ich in das Fernsehen hineingehe, da kann ich jetzt sehr gute, informative Filme sehen. Die Medien sind etwas sehr Wertvolles. Ich kann mich aber auch beeinflussen lassen von, weiß Gott, wie viel Mord und Totschlag, von Negativen, von dem, was meine Augen sehen, von dem, was sie wahrnehmen, von dem, was mich beeinflusst. Wenn ich also mich im Schwerpunkt mit negativen, stark belastenden Dingen beschäftige, mich da regelrecht hinein vertiefe, mir Bilder vor Augen führe, die von Zerstörung, von Ungutem, Destruktiven mir berichten, wird auch mein Blick sich verengen, wird mein eigener Blick hart werden, werde ich auch in meinen Gedanken, und das ist ja auch das eine, was mit dem anderen zusammenhängt, wenn ich negativ denke, wenn ich misstrauisch bin, wenn ich Menschen etwas unterstelle, wenn ich ja auch Böses im Sinn habe, wird mein Auge nicht vor Freundlichkeit strahlen. Also es geht auch um eine Entscheidung, die ich für mich treffe. Wem oder was setze ich mich aus? Wir kennen neben dem Begriff körperliche Hygiene auch den Begriff geistige Hygiene. Wenn ich mir also nur Negatives vor Augen führe, werde ich auch Negatives ausstrahlen. Und dann habe ich dieses Prinzip Saat und Ernte. Wenn ich mit einem negativen, verbitterten, verhärteten Blick, misstrauischen Blick auf mein Umfeld schaue, kann ich nicht erwarten, dass da liebevolle, freudige, erwartungsvolle Blicke zurückkommen.
Zurückkommen, weil aus mir heraus selber schon nicht diese positive Momentum heraustritt. Und das spiegelt sich dann auch im Gegenüber.
Es spiegelt sich im Gegenüber, richtig, ganz genau. Es spiegelt sich im Gegenüber.
Genau. Das heißt, wir sehen nicht einfach nur mit den Augen körperlich und das ist eine Sinneswahrnehmung, sondern es ist auch wirklich ein innerer Prozess, wenn wir etwas sehen und auch etwas anschauen.
Richtig. Jetzt müssen wir aber noch einen Aspekt auch uns vor Augen führen. Das ist dieses, dass unser Sehen uns sehr wohl auch trügen kann. Wir kennen ja auch diesen Begriff, der erste Blick ist entscheidend. Tatsächlich kann das sehr täuschen. Ich weiß nicht, ob Ihnen das auch schon so gegangen ist. Sie haben einen Menschen gesehen, haben diesen Menschen wahrgenommen. Und wenn wir jetzt rein von unserem natürlichen Sehen ausgehen, fast möchte ich es als weltliches Sehen auch bezeichnen, kann uns das auch täuschen. Denn dieser erste Eindruck kann eben auch täuschen, dass wir rein mit einem natürlichen Blick immer in Gefahr laufen, einen Menschen so in eine Schublade hineinzustecken, weil wir ihn gleich bewerten und beurteilen. Das ist so diese große Gefahr des Intellekts, dieses weltlichen Sehens, Menschen gleich dann in eine Schublade hineinschieben zu wollen. Wenn wir diesen Menschen aber etwas kennen, stellen wir fest, oho, das ist vielleicht eine raue Schale, aber ein weicher Kern. Dieser Mensch ist in Wirklichkeit ja ganz anders. Da tritt mir ja jemand entgegen, den habe ich auf den ersten Blick ganz falsch wahrgenommen. Umgekehrt kann es aber auch sein, dass ich mich blenden lasse von einer Fassade, mich täuschen lasse, weil ich eben nicht achtsam genug genau hingesehen habe. Und dann entdecke ich, oho, da muss ich jetzt aufpassen. Da steckt ja was verborgen dahinter, was nicht gut für mich ist. Ne? Also auch das kann sein.
Also beim Blick kann es sein, dass der Blick getrübt ist. Es kann auch sein, dass da eine Maske auf ist. Also alles auch psychologische Begriffe, die damit im Spiel sind. Frau Hoffmann, lassen Sie uns jetzt aber doch auch dann mal die Kurve kriegen. Wie kann man dann in so einer Situation Augen der Hoffnung bekommen? Sie sagen ja, diese Augen der Hoffnung, das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn jetzt jemand eben merkt, der Blick ist getrübt, ich spüre, ich schaffe es einfach nicht so positiv zu schauen, ich habe viel Leid erfahren oder ich habe einfach, ja, mir geht's da nicht so gut. Wie kommt man dahin, Augen der Hoffnung zu bekommen?
Zum einen ist es, mit welcher Einstellung trete ich einem anderen Menschen gegenüber? Weiß ich, dass der andere gar nichts dafür kann für die leidvolle Erfahrung, die ich gerade erlebe? Oder projiziere ich meinen Frust, meine Verärgerung, meine Unsicherheit auf ihn? Oder habe ich gelernt, mit meinen eigenen Gefühlen umzugehen? Habe ich gelernt, offen und ehrlich zu kommunizieren, indem ich auch sage, du, im Moment, ich bin in einer schwierigen Situation, mir geht's nicht gut, verzeih bitte. Jetzt im Moment kann ich mich dir nicht so widmen, wie ich es gerne machen möchte. Also da geht es auch um dieses ehrliche Miteinander kommunizieren, es eben auch ansprechen zu können. Dann schwierige Situationen. Auch dieses kann und darf ich sagen. Sehr viele Menschen sagen mir auch im Beratungsgespräch, ich traue mich das gar nicht zu sagen, wenn es mir jetzt nicht gut geht. Oder ich traue mich gar nicht zu sagen, dass ich meine Arbeitsstelle verloren habe, wie stehe ich jetzt vor anderen da. Und dann sage ich, aber dann sind Sie nicht ehrlich in Ihrer Kommunikation. Das ist keine Schande, wenn Ihnen das passiert ist, weil der Betrieb schließen musste und Sie dadurch arbeitslos geworden sind. Also es geht auch um dieses offene, ehrliche Miteinander kommunizieren. Dann geht es darum, auch sich Hilfe zu suchen. Bei Seelsorgern, bei Therapeuten, um das zu verarbeiten, was in einem Menschen eben an Schwerem, an Belastendem hineingelegt ist, was verdrängt worden ist, was ja dann nach oben kommt, angeschaut, verarbeitet werden möchte. Jetzt haben wir wieder dieses Sehen, also dieses Sehen im Inneren, dieses Betrachten, das auch mein Sehen, meine Ausstrahlung im Außen verändert. Und wenn ich selber dann erkenne, dass ich in der Lage war, schwere Lebenssituationen durchzustehen, dass ich da auch getragen wurde von Gottes Kraft, von Gottes Licht, dann wird das aus mir herausstrahlen. Dann wird auch das zu einer veränderten Ausstrahlung führen, dass jemand zu mir sagen wird, also jetzt weiß ich weiß, dass du das und das erlebt hast oder bei dir ist doch auch das und das passiert, der Mann ist verstorben oder ihr Betrieb musste eine Insolvenz machen und aber wie können Sie mit so strahlenden Augen vor mir stehen? Und dann kann die Person sagen, ja, ich habe das Schweres durcherlebt und es gab Situationen, ich wusste wirklich nicht mehr weiter und ich wusste wirklich nicht, aber dann kam plötzlich ein Mensch wie ein Engel gesandt. Oder plötzlich ein Lichtblick trat in mein Leben hinein. Da gab es eine Perspektive, die hatte sich davor noch überhaupt nicht aufgetan. Oder ein Blickwinkel hat sich für mich eröffnet, den wusste ich gar nicht, weil mir ein anderer Mensch, ich bin da zu jemandem zum Beratungsgespräch gegangen und plötzlich im Erzählen schon hat sich da für mich ganz was Neues eröffnet. Und dann kommt Hoffnung hinein. Und dann haben wir auch Augen, die Hoffnung ausstrahlen, selbst wenn wir noch in einer schwierigen Situation mit drin sind. Und dann gibt es aber noch etwas, und das ist mir auch ganz wichtig, dass wir lernen, ja, mit anderen Augen zu sehen. Ich hatte vorhin schon von diesem weltlichen Sehen gesprochen, von dem rein natürlichen Sehen, aber es gibt eben, wir bezeichnen es als sogenanntes geistiges Sehen, wo wir eben tiefer sehen. Eingangs der Sendung hatte ich gesagt, von den Blinden berichtet, die sagen, ja, es gibt so viele Sehende, die sehen, aber irgendwie sehen sie doch nicht. Ja, also wir können blind sein, wir können auf beiden Augen blind sein, obwohl wir an sich von den Augen sehen können, weil wir vielleicht Augen nur für uns selbst haben, blind sind für die Not der anderen, für die Not in der Welt, in der Gesellschaft, weil wir unseren Blickwinkel nur auf Materielles richten, wenn wir etwas tun, ja, was bringt mir das materiell ein, wir aber nicht sehen, wie wir dadurch einem Menschen Gutes tun, wie wir anderen hilfreich zur Seite stehen, wie wir, ja, es gibt so wunderschön dieses Büchlein Der kleine Prinz von Saint-Exupéry, diese Geschichte, als ihm der Fuchs ein Geheimnis verrät. Denn er sagt ihm, diesen kleinen Prinzen, man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Und es gibt so vieles, was wir vordergründig nicht sehen, wo wir mit einem leistungsorientierten Blick drauf schauen, sehr stark es vielleicht sogar abwerten, aber das Wesentliche, den Kern, der da drin verbunden ist oder damit verknüpft ist oder dieses kleine Lichtzeichen, der Hoffnungsschimmer, der aufleuchtet, leider nicht sehen. Und genau da gilt es, und wir sind auch auf dem Weg dahin, auf die Weihnacht, auf dieses unglaubliche Weihnachtswunder, auf das Geschehen dieser heiligen Nacht, tiefer zu sehen, mit dem Herzen zu sehen, mit den geistigen Augen zu sehen. Und das, denke ich, ist auch eine große Sehnsucht der Menschen, die anderen, dass sie angesehen werden in unserem tiefsten Wesenskern, so wie Gott uns sieht, als wertvolle Menschen, Menschen mit Würde von Gott in die Welt gesandt, als einzigartige Geschöpfe.
Man sieht nur mit dem Herzen gut, sagt Antoine Saint-Exupéry im Kleinen Prinzen. Und wie das mit Weihnachten zu tun hat, wie wir Weihnachten ja als mit unseren inneren Augen erleben können, darüber sprechen wir gleich mehr. Unser Thema in der Lebenshilfe mit Augen der Hoffnung, die Kraft der Weihnacht. Mein Name ist Bodo Klose und ich bin im Gespräch mit Sonja Theresia Hoffmann. Sie ist Heilpraktikerin für Psychotherapie, sie ist Logo- und Traumatherapeutin, sie ist Mitglied im Dritten Orden des Heiligen Franziskus. Und mit ihr sprechen wir heute eben, wie man mit Augen der Hoffnung die Kraft der Weihnacht sehen lernen kann. Vielleicht auch, wie die Kraft der Weihnacht das Sehen beeinflusst. Ich glaube, das steckt auch ganz drin. Und Frau Hoffmann, Sie haben dieses Lied ausgesucht, Maria durch ein Dornwald ging, für diese Sendung, auch für diesen Punkt in der Sendung. Warum?
Dieses Lied, Maria durch ein Dornwald ging, ist ein sehr stark symbolisches Lied. Immer wieder dieses Kyrie eleison, Herr, erbarme dich. Also diese Bitte, diesen Wunsch, diese Ausrichtung auf Gott hin. Maria, Mutter Jesu. Maria durch einen Dornwald ging, da dieser Dornwald steht symbolisch für diese dornigen Lebenszeiten, die wir alle mehr oder weniger durchleben, dornige, widrige Lebensumstände, Lebensumstände, wo wir manchmal wirklich nicht mehr ein- und auswissen, ganz beschwerliche Wege, wo wir wirklich viele Fragen haben, viele Sorgen, wo wir vielleicht auch so die Last des Alleinseins tragen. Vielleicht ist es ganz schwierige Umstände eben. Wir erfahren ja auch in der ersten Strophe, da geht es um 7 Jahre, in denen dieser Dornwald kein Laub getragen hat, 7 Jahre, auch wieder symbolisch dieser Zeitraum. Es steht für verschiedenste Lebenskrisen, Arbeitslosigkeit, Konflikte, Verlust von geliebten Menschen, Sorge auch um die Kinder, schwere Krankheiten, vielleicht auch das Scheitern von einer Beziehung und immer so dieser Wunsch auch, Sehnsucht nach einem Ausweg, nach einer Lösung, nach einer Hilfe. In der zweiten Strophe, ja, was gab Maria die Kraft? Sie trug etwas unter ihrem Herzen, ein kleines Kindlein, nämlich Jesus. Diese Ausrichtung auf Jesus, diese Kraft, die Jesus gibt, Jesus, unser Retter, der morgen in dieser Weihnacht wiedergeboren wird, unser Erlöser gekommen ist, um zu heilen und um zu befreien. Und was hören wir dann in der dritten Strophe dieses wunderbaren Liedes? Da haben die Dornen Rosen getragen. Wie schön in diesen schwierigen, so dornenvollen, belastenden Situationen. Da leuchtet also etwas auf, eine Hoffnung. Die Rose symbolisch auch, sie blüht auch in froher Erwartung. Es sind zarte Blüten, es ist ein ganz zarter Duft, ein Versprechen auf Leben, auf Zukunft. Und dieses Lied erzählt auch von dieser Verheißung, die auch mit Weihnachten verbunden ist. Ja, ist es nicht wunderschön?
Das ist wunderschön, ja, finde ich auch. Was dieses Momentum erfahrbar macht, Maria hat Jesus in ihrem Herzen. Und wie können wir jetzt das an Weihnachten sozusagen mit Maria nacherleben?
Indem wir auf den blicken, der jetzt in dieser Weihnacht für uns geboren wird, indem wir auf den schauen, der als Retter gekommen ist. Epheser 1,18, Jesus erleuchtet die Augen eures Herzens, damit ihr versteht, zu welcher Hoffnung ihr durch ihn berufen seid und durch das Wirken seiner Kraft und Stärke. In Psalm 34, 6 lesen wir, blickt auf zu ihm, so wird euer Gesicht leuchten. Und ist das nicht auch wunderbar? Das ist diese Ausrichtung, diese Veränderung des Blickwinkels auf Gott hin. Wenn ich meinen Blick auf ihn richte, wenn ich mich entscheide, meine Augen stets auf ihn zu richten, Psalm 25, 15, seine Güte vor Augen zu haben, dann wird sich meine Wahrnehmung verändern, dann wird sein Licht in mein Herz hineinstrahlen. Die Bibel ist lebendig, wird lebendig, wenn ich da aufschlage und sie betrachte und wenn ich lese. Dann wird uns Gott innerlich auf die Höhe heben, damit wir aus seiner Perspektive alles anschauen und betrachten können. Dann wird sein Licht in unser Herz hineinkommen. Dann wird unser Herz vor allem auch eines werden. Es wird nämlich weit werden. Oft sind unsere Herzen ganz, ganz eng. Aber Gott möchte, dass unser Herz weit wird. Und dann können wir auch weit sehen und können wir Gott auch in den anderen Menschen tief in ihnen drin erkennen. Und um das geht es auch. Denn wenn wir die Weihnacht uns anschauen, was da geschehen ist, dann blicken wir ja in ganz viel Armut da hinein. Und wer hätte je gedacht, dass dieser große König, der schon vor langer Zeit, der schon im Alten Testament angekündigt worden ist, der Retter der Welt, der Herr der Heerscharen, dass der als kleines Kind auf die Welt kommen würde, als schwaches Kind. Diese große Stärke, diese Allmacht hat sich so klein gemacht und kam in einer Krippe auf die Welt. in einem armen Stall in einem kleinen Dorf in Bethlehem. Und das allein, wenn wir das rein mit weltlichen Augen uns anschauen, scheint es ja wirklich unfassbar. Der kam ja nicht in einem großen Siegeswagen mit prunkvoll geschmückten Pferden hereingefahren oder mit Donner und Blitz, nein, sondern er lag in einer kleinen Krippe in einem Stall bei einem kleinen Dorf namens Bethlehem.
Es geht also um das Betrachten dieses wunderbaren Weihnachtsgeheimnis mit hoffnungsvollen Augen, die hoffentlich nicht getrübt sind. Aber eben auch vielleicht kann dieses Betrachten der Heiligen Weihnacht selber heilsam sein. Ich habe eingangs gesagt, Sie haben ja, ich nenne es mal so, Sie haben einen Draht zum Heiligen Franziskus. Der Heilige Franziskus von Assisi, der hatte das ja auch sehr im Herzen, dass man dieses Weihnachtsgeschehen betrachtet, nicht wahr?
Der Heilige Franziskus hat 3 Jahre vor seinem Tod sich ganz, ganz intensiv mit der Geburt von Jesus Christus beschäftigt. Also damit hat er sich schon immer beschäftigt. Aber zu diesem Zeitpunkt war es eben für ihn etwas ganz, ganz Starkes, das ihn so ergriffen hat, dass er mit einem Mann gesprochen hat, der hieß Johannes. Und er hat ihn gebeten, dass er in Greccio, wo sie vorhatten, das Fest des Herrn zu feiern, alles so bitte herrichten möge, wie es damals in Bethlehem geschehen ist. Und er wollte eben dieses Gedächtnis von diesem Kind so wachrufen, indem es allen Menschen vor Augen geführt werden sollte. Und zwar diese bittere Not, unter der so dieses kleine Kind, Maria und Josef, schon zu leiden hatte, hatten, wie es also in dieses kleine Kind in der Krippe gelegt worden ist, wo Ochs und Esel bestanden, um es so greifbar als möglich mit leiblichen Augen zu sehen. Um das ging es ihm, weil er auch so ein bisschen den Eindruck hatte, die Menschen hatten Jesus aus den Herzen verloren. Und genau das, die Gefahr, in der sind wir heute auch, dass Weihnachten ein Fest des Kommerzes ist, eines Fest des Außens, der Lichter, der Geschenke, ja, des Zusammenkommens, der Gemeinschaft, was gut, was richtig und schön ist, und wir sollen auch feiern. Aber das größte Geschenk, das kam ja in die Welt, das größte Geschenk hat Gott ja den Menschen mit Jesus gemacht, mit seiner Geburt. Und das war dem Heiligen Franziskus damals so wichtig, dass er dieses Fest, diese Feier so gestaltet, dass es gewissermaßen als lebendige Krippe dargestellt worden ist. Und er hat, er war ja Diakon, er hat dem umstehenden Volk, die alle herbeigeeilt waren, hat er gepredigt. Und über diese Krippendarstellung wurde darüber die Messe gefeiert. Und es muss so ergreifend gewesen sein, dass die Menschen in so einer seligen Freude waren, so erfüllt waren. Und es heißt, dass das Heu, das in dieser Krippe gelegen war, wurde an Tiere verteilt, an Pferde auch und an Tiere, die auch sehr, sehr krank waren. Und die waren davon geheilt worden oder dadurch geheilt worden. Sehr viele Frauen, denen man das Heu aufgelegt hat, die unter schweren Geburtswehen zu leiden hatten, hatten dann gute Geburten. Und das war im Grunde auch ja, die Grundlegung dessen, was wir heute als Weihnachtskrippe kennen. Und in vielen, vielen Orten, Familien, auch in den Kirchen, in Altersheimen, auch in Gefängnissen weiß ich, dass es ganz wichtig ist, dass eine Weihnachtsgruppe aufgestellt wird, dass man sich dort versammelt, dort gemeinsam betet, dort gemeinsam Lieder singt und dieses Wunder der Weihnacht betrachtet.
Ja, liebe Hörer und Hörer, vielleicht haben Sie ja eine Krippe zu Hause, dann soll diese Sendung helfen, Sie nochmal ganz bewusst ja, aufzustellen, nochmal zu feiern. Also wir machen das so, meine Frau und ich, dass wir, unsere Krippenfiguren sind schon unterwegs, aber noch nicht in Bethlehem, die sind noch irgendwo in der Wohnung. Die drei heiligen Könige mit dem Kamel, die sind am Fenstersimsen oben, Maria, Josef, mit, also noch ohne Kind, aber mit Esel, sind irgendwo noch in der anderen Ecke, sind alle auf dem Weg dann, wo wir dann an Heiligabend die Krippe haben und dort eben dann aufstellen. Das ist so ein kleiner Spleen von meiner Frau und wir, dass wir das so so machen, aber eben dann an Heiligabend bewusst das aufbauen und so betrachten. Und ich, ja, vielleicht kann das eine Anregung sein für die Hörerinnen und Hörer. Falls Sie so eine Krippe nicht haben, dann gibt es zumindest ja die Weihnachtsbotschaft oder auch diese schönen Lieder, die einem da helfen können. Frau Hoffmann, vielleicht nochmal, was ist denn heilsam, wenn wir die Krippe betrachten? Können Sie es nochmal auch vielleicht ein bisschen psychologisch in der Tiefe darstellen? Was geschieht da, wenn man also dieses Weihnachtsgeheimnis tatsächlich betrachtet, dann mit den, auch mit den Augen, mit dem Herzen anschaut?
Das Unglaubliche ist, dass Jesus, also Gottes Sohn, in die Welt gekommen ist, aus ja, er, der allmächtig ist, er, der Schöpfer ist, er, der das Licht ist, aus der Reinheit hervorkommt. Er ist Licht, er ist Reinheit und wird nun Mensch, wird ganz schwach, ganz klein. Was kann noch schwächer sein als ein Baby, als ein Neugeborenes? Schwächer kann es ja gar nicht sein. Er kommt an einem Ort für jeden Menschen. Also für jeden Menschen ist Jesus auf die Welt gekommen, für Sie und ich, für jeden unserer Zuhörer. Und kommt in eine Armut hinein. Er ist nicht zu den Reichen, nicht zu den Mächtigen gekommen. Nein, er wollte damit zeigen, ich bin auch für die Ärmsten der Armen da. Ich bin für die Ausgegrenzten da. Ich bin für die auch da, die man verlacht, verhöhnt, verspottet. Für die, die abgelehnt werden. Wir kennen ja die Herbergssuche von Jesus, Entschuldigung, von Maria und von Josef, wie sie immer wieder abgelehnt worden sind. Wie oft werden wir als Menschen auch abgelehnt von anderen Menschen, verleumdet, verhöhnt, verspottet, Mobbing und was sonst noch alles. Ja, Jesus hat es auch miterlebt, schon als Ungeborener. Und nun kommt er dort zur Welt, kommt am Rande zur Welt, nicht mittendrin, nein, ganz am Rande auch noch. Wie viele von uns sind auch am Rande der Gesellschaft? Ich sage immer, so wie der heilige Franziskus auch, durch einen Aussätzigen ja gewissermaßen mitbekehrt worden ist. Wir haben auch moderne Aussätzige, die in den Alkoholismus hineingerutscht sind, die drogenabhängig geworden sind, die im Gefängnis gelandet sind durch verschiedenste Umstände, die psychisch erkrankt sind, die vielleicht ja einen Betrieb aufgebaut haben, unverschuldet Insolvenz anmelden mussten, die dadurch geächtet werden von ihrem Umfeld. Das sind die modernen Aussätzigen, ja. Und so kommt Jesus eben auch an einem Ort auf die Welt, der auch ganz am Rande liegt. Und nun, wer kommt als erstes? Wer wird eingeladen von einem Engel, von einem Boten? Die Hirten. Das sind jetzt auch wiederum die, die ja nicht in der Stadt innen drin waren, in den Mauern der Stadt, wo sie geschützt waren. Nein, sondern das sind die, die ganz weit draußen auf dem Felde gelagert gelagert hatten. Und jetzt wurden die eingeladen, doch als erstes zu ihm zu kommen. Und auch das ist nochmal etwas so unglaublich Ermutigendes. Und was haben sie gemacht? Sie haben davon gehört, auch dieser Lichtglanz. Wir lesen es ja im Lukas-Evangelium. Zu ihnen kam Gottes Bote, sein Lichtglanz umstrahlte sie. Ja, die Hirten haben sich sehr gefürchtet und hat der Engel aber gesagt, fürchtet euch nicht. Ich verkünde euch und dem ganzen Volk eine große Freude. Ja, eine große Freude. Das ist auch diese Weihnachtsfreude. Der Retter ist geboren. Er ist der Herr. So, und was haben sie gemacht? Sie wollten ihn sehen. Also auch sich auf den Weg zu machen, um ihn zu sehen. Und ich denke, das sind wir auch aufgerufen, uns auf den Weg zu machen. Auch wenn wir an Plätzen, an Orten sind, in Lebenssituationen, wo es ganz, ganz schwer ist und wo wir vielleicht ausgegrenzt sind, dass wir nicht aufgeben, sondern dass wir uns nach diesem Licht ausrichten und dass wir uns auf den Weg machen. Und dann werden wir etwas sehen. Dann strahlt in diese Dunkelheit die Kraft Gottes hinein und mag dieser Hoffnungsschimmer, dieser Lichtfunke noch so klein sein. Und das ist ja auch Jesus, dieses kleine Baby. Ja, wer hätte da gedacht, dass das der große Retter ist, dass das der Erlöser ist, dass das der Heiland ist, dass das der Befreier ist, durch den später Blinde sehen werden, dass er Menschen heilen und befreien wird, als er mit den Jüngern unterwegs war, was er alles auf sich nehmen wird. Wer hätte das zur damaligen Zeit gedacht? Aber genau das ist auch Gottes Wunder, was in dieser heiligen Nacht ja auch geschehen ist und immer noch geschieht. Und wie viele Wunder sind in dieser heiligen Nacht auch zu Kriegszeiten schon geschehen. Und ich hoffe so sehr, dass wir auch in dieser heiligen Nacht wieder viele, viele Wunder erleben dürfen. Und wenn wir da vor dieser Krippe sind oder vielleicht uns das auch selber einfach mal aufzeichnen. Vielleicht haben wir keine Krippe, aber vielleicht haben wir einen Stift. Und zeichnen uns das auf, dann kann dieses Licht Christi auch in uns hineinleuchten. Und Jesus möchte auch in uns immer wieder aufs Neue geboren werden. Keine einmalige Angelegenheit, nein. Er möchte auch in unserem Herzen geboren werden, dass er in uns aufstrahlen kann, uns heilen kann. Sein Licht, unsere Dunkelheiten, also all unsere Ängste, unsere Sorgen, dass all das dann weichen kann und weichen muss, weil sein Licht hineinstrahlt. Und dann können wir Zeugen dieser Hoffnung sein, kann dieses Licht aus uns herausstrahlen.
Wir möchten Sie auf den Weg nach Weihnachten mit weiter auf, ja, hineinnehmen, liebe Hörer und Hörer. Vor allem auch, dass Sie sich nun auch an dieser Sendung beteiligen können. Und zwar, was mir jetzt gerade an der Schilderung von Frau Hoffmann nochmal aufgegangen ist, es war nicht einfach damals. Maria war schwanger, aber in einer schwierigen Situation. Sie waren unterwegs. Wo sollte sie dieses Kind bekommen? Der Josef, ich glaube, für den war das alles auch nicht so einfach. Die Hirten waren irgendwo im Felde. Das Volk damals hat sich diesen Messias gewünscht, aber die Zeiten waren dunkel, die waren von Römern besetzt. Das war alles nicht leicht. Die drei Könige waren unterwegs, schon lange auf der Suche und es war ziemlich raue Situation, nicht einfach. In diese Situation kam dieses Weihnachtsgeheimnis und wir möchten Sie einladen, auch bei uns anzurufen, wo ist bei Ihnen in einer scheinbar schwierigen, aussichtslosen Situation ein solcher Lichtstrahl, ein Strahl der Hoffnung aufgegangen? Wo ist das bei Ihnen passiert? Wo haben Sie das erlebt, dass Hoffnung neu in Ihr Leben reingekommen ist, dass wir so auch dieses Weihnachtsgeschehen noch tiefer begreifen, weil wir sehen, wie diese Augen der Hoffnung, dieses Hoffnungssehen ganz neu erstrahlt ist bei Ihnen? Die Hörertelefonnummer für diese Sendung ist 089 517 008 008. Ich sag's nochmal, 089 517 008 008. Wo haben Sie erlebt, vielleicht gerade in so einer scheinbar schwierig aussichtslosen Situation, dass so ein Lichtstrahl Ihnen ganz neue Hoffnung gegeben hat? Darum soll es jetzt in diesem Gespräch gehen. Und ja, wir freuen uns auf Ihren Anruf. Der Hoffnung, die Kraft der Weihnacht. Heute ist unser Thema in der Lebenshilfe. Bitte sehen Sie uns nach, dass wir das wunderbare Lied Macht hoch die Tür jetzt nicht ganz ausspielen, denn wir wollen noch mit Ihnen ins Gespräch kommen zu diesem Thema, ja, Augen der Hoffnung, die Kraft der Weihnacht. Wie kann in einer aussichtslosen Situation ein Lichtstrahl, ein Strahl der Hoffnung aufgehen? Wie haben Sie das erlebt? Die Telefonnummer für diese Sendung ist 089-517-008-008. Und diese Nummer hat gewählt Herr Güntner aus Altensteig im Nordschwarzwald. Grüß Gott, Herr Güntner. Genau, grüß Gott, Herr Güntner, hallo.
Ja, hallo. Ich habe jetzt schon eine Zeit lang zugehört eurer Sendung und habe mich sehr gefreut über all die Hinweise, auch von der Frau Hoffmann und von Ihnen, aber gestern Abend die Sendung im Horeb gehört, als dort wurde ja in Bethlehem die Kirche besucht. Das war die Sendung gestern Abend zum Standpunkt um 8 Uhr, sehr ausdrücklich. Aber es ist so, Christus, es heißt in uns, der Jesus tausendmal in Bethlehem geboren, hat Angel des Silesius gesagt, und nicht in mir, so wäre ich doch verloren. Also es war immer wieder von der Weihnachtskrippe die Rede, und Jesus will in unserem Herzen geboren werden. Und da hat Jesus in Johannes 3, ist da dem Pharisäer, dem Nikodemus begegnet, der kam zu ihm in der Nacht und war also ein Oberster unter den Pharisäern und wusste eigentlich kirchlich alles, aber er war nicht von Neuem geboren. Und da kam er aber und sagte, du, wir wissen, dass du ein anderer Mensch bist. Das, was du tust, das können wir nicht. Also hier ist der Himmel schon auf die Erde gekommen. Da sagte Jesus zu ihm, ja, du musst von Neuem zum zweiten Mal geboren werden, durch den Heiligen Geist von oben. Ja, und da sagt Nikodemus, ja, wie kann ich nochmal geboren werden? Kann ich nochmal in den Leib meiner Mutter kriechen? Das Kappel näher sagt, du musst geboren werden durch Wasser und Geist. Und das ist so, da wusste selbst ein erfahrener Theologe nicht, wie diese Wiedergeburt von oben geht. Und diese bewirkt der Heilige Geist in Johannes 3, Vers 3 und 5, sagt er, du musst zum zweiten Mal geboren werden. Und wenn der Mensch sich öffnet und Jesus bittet, dann kommt Jesus gerne zu jedem Menschen in unser Herz, was aber immer praktisch das Haupthindernis ist unser Stolz. Es war mein religiöser Stolz viele Jahre. Ich habe das alles im Kopf gewusst, aber nicht mit dem Herzen. Und seit vielen Jahren bin ich jetzt schon von Neuem geboren, da weiß ich das. Und dann freue ich mich jedes Mal auf Weihnachten. Das ist das ganze Jahresweihnachten. Wenn wir uns ihm öffnen. Aber Jesus ist gekommen, ist herangewachsen, hat Beruf gelernt und hat Wunder getan. Und wir wissen, er ist geboren seit 2000 Jahren. Wir schreiben ja 2019 nach dieser Geburt und wissen es trotzdem nicht. Also wir können aber nur, wenn wir auf Jesus sehen, wie die Frau Hoffmann gesagt hat, in vielerlei Weisen können wir ihn erleben. Und wenn wir unseren Stolz ablegen, dann kommt er in unser Herz. Und wenn wir ihn bitten mit einem Gebet, komm, oh mein Heiland, Jesus Christ, mein Herzenstür, die offen ist. Ach, das ist also wichtig, das ist ein Liedvers. Und wenn jeder Mensch so betet, oder der Mensch, der ihn aufnehmen will, so betet, kommt Jesus ganz bestimmt. Denn er will nicht, dass ein Mensch verloren wird, sondern dass alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen.
Herr Güntner, ganz herzlichen Dank. Dieses Lied ist, die Zeile ist aus dem Lied zu Bethlehem geboren. Komm, oh mein Heiland, Jesus Christ. Ganz herzlichen Dank für Ihren Anruf. Auch diesen Moment, dieses von Neuem geboren werden, was wir an Weihnachten erleben. Frau Hoffmann, ich glaube, dieses Gedicht von Angelus Silesius, das liegt Ihnen auch am Herzen, oder?
Ja, ganz genau. Das hatte ich auch. Wir haben im Vorgespräch schon darüber gesprochen, genau um das geht es nämlich, dieses nicht im Außen, sondern das im Inneren. Jesus möchte in jedem Herzen, möchte er geboren werden, in jedem Menschen. Und das ist dieses, er möchte, dass das Lied vorhin war, macht hoch die Tür, das Tor macht weit. Das Tor des Herzens möchte er, dass geöffnet wird, damit er dort eintreten kann. Und um genau das geht es nämlich. Und das ist diese große Kraft, die, und Sie haben richtig gesagt, vor über 2000 Jahren hat sich der Himmel geöffnet und Christ ist geboren, singen wir, freue dich, o Christenheit. Und da begann eine neue Zeitrechnung. Sie haben das sehr gut gesagt. Ja.
Herr Güntner, ganz herzlichen Dank. Schöne Grüße nach Altensteig. Und unsere nächste Hörerin ist aus München. Ich darf Frau Jenny begrüßen. Hallo.
Ja, guten Morgen. Hallo.
Guten Morgen.
Ja, Licht der Weinheit, Licht in die Dunkelheit. Und ich habe jetzt so gespannt meinem Vorredner zugehört und war ganz begeistert, weil er so wunderschön beschrieben hat, ja, du musst von Neuem geboren werden. Und auch ich habe das erfahren mit 30 Jahren. Ich wollte sterben, weil ich nicht mehr weiter musste. Ich war adoptiert, habe dann meine leibliche Mutter und auch den Mann, den sie mir nannte, den Vater gefunden. Aber beide hatten im Grunde keine Zeit für mich. Und als dann ein Autounfall war, aber ich überlebt hatte, war ich traurig. Aber Gott wollte, dass ich mich zu ihm bekehre, was ich dann 2 Monate später tat, indem ich eine Begegnung mit dem lebendigen Gott hatte. Und ich wollte einfach sagen, jedes Mal Weihnachten denkt man an dieses Licht, was dann in meine eigene Dunkelheit kam und das mir jetzt nochmal wirklich weitere 30 Jahre geschenkt hat. Und ich möchte einfach sagen, dass wir oft dieses Baby, so hatte ich das auch als Kind erlebt, in der Krippe sehen, aber es ist die Geburt des Weltenretters, des Erlösers, und dass wir wirklich dieses Licht der Weihnacht, und ich rufe jetzt einfach an für alle die, die vielleicht auch jemanden suchen. Ich habe 20 Jahre später erfahren, dass der Mann gar nicht mein Vater war. Ich stand mit Jesus aber jetzt stärker da, wie viele Jahre zuvor, und ich möchte Hoffnung auch ausstrahlen, weil ich habe erst jetzt vor kurzem in diesem Jahr die Familie gefunden, wo ich meine ersten 2 Jahre verbracht habe. Und es ist noch ganz frisch und neu, weil ich die Dankbarkeit, dass Jesus mir das jetzt, wo ich auch einen langen Weg schon hinter mir hatte, dass ich das annehmen konnte, dass diese Frau, die mich als erstes adoptierte, leider tot war, aber dass es dort einen Sohn gab. Und das Wunder der Weihnacht war für mich vor 3 Monaten, wo dann dieser Sohn, den ich auch ausfindig machen konnte, sagte, ich habe dich gesucht. Ich möchte sagen, es ist etwas Unvorstellbares, dass ein Mensch sagt, er hat dieses Baby gesucht. Dieses Baby ist jetzt 60 Jahre alt. Und ein Mensch sagt, ich habe dich gesucht. Es ist das erste Mal, dass mir jemand gesagt hat, ich weiß, dass du in den Armen meiner Mama gelegen bist, geweint, gestampft, gemacht und getan hast. Und mir hat Gott jetzt die ersten 2 Jahre meines Beginnes wieder geschenkt. Und das allergrößte Geschenk war nicht dieser Mann, dieser Bruder, wie er sagt, sondern darüber hinaus noch eine Frau, die Nachbarin war, auch in USA lebend, die mich gehütet hat, die mich versorgt hat, die mir die Babyflasche gab. Und diese Frau ruft mich jetzt jede Woche an. Und ich habe von Gott eine Mutter wieder geschenkt bekommen, die ich ja nie hatte. Und das ist, dass man mit 60 Jahren sich wie ein Baby fühlen darf, dass diese Frau sagt, sie nennt mich Melita und sie sagt, weil das war mein ursprünglicher Name und sie ist die Einzige, die das weiß. Und wenn sie diesen Namen ausspricht, das ist wie wenn ich auf Jesus Schoß sitze und dieses Wunder, dass sowas möglich ist, Namen, die man nie hatte, Namen, Menschen, die man nie gewusst hat, dass es sie gab, die sich gekümmert haben, dass Gott die wieder in Existenz rufen kann, aus heiterem Himmel, obwohl die Hoffnung immer da war, ich möchte diese Familie finden. Und die ganze Welt hat gesagt, es ist unmöglich. Aber Gott, und das ist mein Statement, dass diese Kraft der Weihnacht, dieses Licht der Weihnacht, Unmögliches möglich macht. Gott ist ein Möglichmacher. Und das möchte ich den Menschen, die suchen, sagen, gebt nie die Hoffnung auf. Legt sie in Jesus Christus, dass er weiß, wann der richtige Zeitpunkt ist, auch wenn es Jahre dauert. Gott kennt das Ende. Schaut nicht auf den Beginn, schaut auf das Ende, weil Gott kann alles möglich machen, wenn es für dich gut ist.
Frau Jenny, ganz herzlichen Dank. Gott ist ein Möglichmacher. Frau Hoffmann, mein Gesprächsgast heute, unsere Referentin, das ist ja wirklich die Hoffnung, die Sie beschrieben haben, hat jetzt aus diesen Worten doch sehr stark herausgeklungen, nicht wahr?
Das war ein ganz, ganz wunderbares Zeugnis. Wirklich 1000-mal vergelt's Gott dafür. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass Sie das so auch von der Abfolge her geschildert haben, denn ich erlebe das in den Beratungsgesprächen immer wieder mal, wenn ich zu den Menschen sage, Geduld, 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 haben Sie Geduld. Es wird eine Veränderung kommen, ich bin mir ganz sicher, aber es braucht Zeit. seien Sie versichert, wenn Sie auch beten. Gott ist dabei, Dinge vorzubereiten, aber es braucht ihm Zeit. Gott ist ein sehr guter Pädagoge, denn er kennt den jeweils richtigen Zeitpunkt dafür. Und wenn es jetzt eben noch nicht so weit ist, dann weil er noch Zeit braucht, um etwas anderes zu fügen. Denn auch das ist so die Gefahr unserer heutigen Zeit. Es muss möglichst schnell gehen, in möglichst 3, 4, 5 Beratungsgesprächen. Und dann fehlt die Zeit und die Geduld. Und das ist das, was Sie jetzt gerade geschildert haben, dass Gott wirklich zum richtigen Zeitpunkt das Richtige fügt und die richtigen Personen dann auch zueinander fügt. Also ganz, ganz hervorragendes Zeugnis. Vielen, vielen Dank, dass Sie das so geschildert haben. Danke für diese Offenheit.
Sehr berührend, Frau Jenny. Liebe Grüße nach München. Vielen Dank. Und auch das hat uns das Thema super vertieft. Wir haben noch Zeit für einen Anrufer, weil wir, auch hier ist die Zeit natürlich ein Thema, Frau Hoffmann, aber ich nehme gerne noch einen Hörer oder eine Hörerin mit hinein. Jetzt müsste ich wissen, mit wem ich spreche oder also einfach, was Ihr Anliegen ist.
Mit Gisela.
Also ja, okay.
Ich habe nur eine ganz kurze Geschichte, aber die hat mein Leben verändert. Und zwar ging es mir vor 20 Jahren etwa mal ganz schlecht und ich wusste nicht mehr aus und ein. Dann habe ich ein Seminar besucht in der Schweiz, in Emmeten. Und dann saß ich oben auf der Bank und habe wunderschön auf den Vierwaldstätter See geguckt. Und da war ich so traurig und habe geweint. Ich sag, lieber Gott, ich bin so allein. Ich fühle mich so allein auf dieser Welt. Und dann kam etwa 20 Meter entfernt eine Katze aus dem Gebüsch. Und die kam direkt auf mich zu, sprang auf die Rückenlehne und streichelte mich mit ihrer Kopf an meiner Wange. Und dann wollte ich sie streicheln und ansprechen, aber die wollte das nicht. Die sprang runter und war wieder weg. Für mich war das einfach die Antwort, du bist nicht allein. Ich bin bei dir und ich kenne dich und ich schaue nach dir. Und ich für mich war das so ein Erlebnis, das ich heute immer noch mittrage. Und das mir ganz wichtig ist, weil das so spontan war. Ja, das ist es schon.
Wunderbar. Frau Gisela, ganz herzlichen Dank. Das ist auch einfach ein Beispiel aus dem Leben. Und darum soll es hier geben in der Lebenshilfe, nicht um irgendwelche frommen Himmelsgeschichten, sondern um das, was wir im Leben erfahren. Ganz herzlichen Dank für Ihr Zeugnis, Frau Hoffmann. Das ist auch nochmal so diese Richtung, in die es da geht. Ja, was regt es nochmal vielleicht als Abschlussgedanken an?
Die Frau Gisela hat das gesagt, worauf ich immer wieder mal versucht habe, aufmerksam zu machen, mit diesem Wort Lichtblick und Hoffnungsschimmer. Denn sie hat es sehr schön beschrieben, wie sie da gesessen ist und dieses Stoßgebet gen Himmel geschickt hat und diese Katze kam. Genau das sind so kleine Zeichen Gottes, das ist so ein Lichtblick. Und wenn wir dafür offen sind, dann können wir das auch so als solches erkennen. Und um das geht es. Wenn wir ausschließlich uns aber nur auf das Schwere, auf das Dunkle, auf das Leidvolle fokussieren und im schlimmsten Fall darin auch noch stecken bleiben, weil wir es festhalten und nicht loslassen wollen, dann übersehen wir diese kleinen Lichtzeichen, dieses, ja, auch manchmal Augenzwinkern Gottes, übersehen wir dann leider. Und sie hat es sehr gut gemacht. Sie hat nämlich den Blick nach oben, also den innerlichen Blick auch nach oben gerichtet, auf Gott zu. Und schon kam auch eine Reaktion. Wunderbar, wunderbar.
Ganz herzlichen Dank an die Hörerinnen und Hörer, die angerufen haben, die Sendung wunderbar bereichert haben. Auch ganz herzlichen Dank an Sie, liebe Frau Hoffmann, für diese Sendung. Und ich darf noch darauf hinweisen, wer Interesse hat, mit Frau Hoffmann auch mal in Kontakt zu kommen, vielleicht auch für eine Beratung. Sie gibt auch Vorträge, wenn Sie sagen, ich fände es eigentlich toll, wenn die Frau Hoffmann mal zu uns zu einem Vortrag kommt. Beim Hörerservice können Sie die Adressdaten von Frau Hoffmann bekommen. Das ist folgende Telefonnummer, der Hörerservice von Radio Horeb, 08328 921 110. Gerade nochmal 08328 921 110. Wir haben die Sendung für Sie aufgezeichnet. Wenn Sie sie gerne an andere weitergeben möchten, können Sie eine CD bestellen beim CD-Dienst von Radio Horeb. Das ist die 08328 921 120. Oder Sie hören die Sendung, können Sie auch gerne noch im Internet nachhören oder jemanden, der interessiert ist, das als Link weitergeben. Unser horeb.org, dort in der Mediathek beim Podcast Die Lebenshilfe von heutigen Datum. Und da steht auch nochmal Informationen zu dieser Sendung. Ja, soweit mal als Serviceinformation für Sie. Ich hoffe, diese Sendung hat Ihnen ja ein bisschen das gegeben, was ich erhofft habe, dass es wirklich Vorbereitung ist, eine lebenshilfende Vorbereitung auf Weihnachten mit diesem Thema, dass auch das Weihnachtsereignis selber die Hoffnung, die Augen der Hoffnung öffnen kann. Wenn Sie eine Krippe haben, prima, Sie können sie sich vielleicht selber aufmalen, vielleicht können Sie auch ein Krippenspiel besuchen. Ich weiß, viele Kirchen bieten das an, dass Kinder das Weihnachtsgeschehen darstellen. Auch das nochmal, schauen Sie bei sich im örtlichen Anzeiger, wo es so ein Krippenspiel gibt. Auch das ist ganz schön. Auch natürlich im Geist von Franz von Assisi, den wir in der Sendung zu Wort kommen haben lassen. Frau Hoffmann, ich gebe Ihnen das Schlusswort für diese Sendung. Ich darf mich jetzt von Ihnen allen verabschieden und freue mich, dass Sie uns zugehört haben. Das war die Lebenshilfe mit Bodo Klose und jetzt kommt noch ein Abschlussgedanke von Sonja Theresia Hoffmann.
Ja, ich sage auch herzlichen Dank nochmal für die Einladung zu der Sendung und ich möchte jetzt allen Hörern wirklich zurufen, habt Mut, habt Hoffnung, schaut auf dieses kleine Kind in der Krippe, wenn er dorthin geht, legt alle Sorgen, alles Leid, alle Last, übergebt es an dieses kleine Kind. Er ist der Retter der Welt. Er ist der Herr. So klein, aber doch so unendlich groß. Und lasst das Licht in eure Herzen strahlen. Öffnet die Türen eurer Herzen und tragt diesen Lichtglanz, diesen hellen Schein weit in die dunkle Welt hinaus. Denn ja, Gott wird auch in dieser Nacht wieder selbst kommen. Er zögert nicht. Er ist schon auf dem Weg. Auf den Weg auch in unsere Herzen, auf dass sie Licht werden. Danke, Gott segne sie.